Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die Hinrunde der Basketball-Bundesliga BBL ist quasi vorbei, auch wenn der Spielplan aktuell noch ein bisschen verzerrt daherkommt. Einige Mannschaften schon 17 Spiele absolviert haben, also die volle Spielzahl der Hinrunde. Andere erst bei 14 Spielen stehen, wie zum Beispiel Alba Berlin. Aber die ganzen Pokalwettbewerbe und natürlich auch die europäischen Pflichten der Teams, die lassen es nicht anders zu, als dass der Spielplan aktuell eben noch ein bisschen verzerrt ist. Das wird sich im Laufe der Saison alles eingrooven. Ob dann auch die Überraschungsmannschaften, die aktuell da oben auf den Playoff-Plätzen dann auch noch dort stehen, das werden wir klären im Laufe der Saison, beziehungsweise hier schon mal eine kleine Vorschau darauf geben mit unserem Experten Daniel Wellmann. Hallo Daniel.
Hallo Malte.
Ja, lass uns zurückblicken auf das, was bisher passiert ist in der BBL, und das ist ja dann doch einiges, denn ich sagte schon, Überraschungsmannschaften stehen auf den ersten 8 Plätzen, so zum Beispiel auf Platz 3 Rasta Vechta, der Aufsteiger, und auf Platz 8 die Basketball-Löwen Braunschweig. Die hätte man vor der Saison sicherlich nicht so weit oben erwartet. Andere Namen dafür, die tauchen da auf in den Playoff-Plätzen, wo man sagt, ja, das sind auch klare Playoff-Kandidaten. Allen voran natürlich der FC Bayern München, der Meister und Pokalsieger, der ja jetzt aus dem Pokal schon ausgeschieden ist, aber trotzdem natürlich die Chance hat, wieder deutscher Meister zu werden. Gestern dann ja auch das 16. Spiel der Saison gewonnen hat. 16 Spiele, 16 Siege, gestern Göttingen geschlagen. Daniel, die Bayern ziehen einsam ihre Kreise?
Ja, vermutlich. Der Kader ist so tief besetzt, das hatten wir ja schon im Vorfeld der Saison gesagt, dass sie so versuchen, ihren Kader so auszuloten, dass sie zwischen dem Balanceakt zwischen Euroleague und Bundesliga schaffen können. Und im Moment scheint das hier die Rechnung aufzugehen. Allen voran, dass jetzt Devin Booker wieder fit ist. Er hat angekündigt, dass er jetzt Donnerstag gegen Khimki spielen möchte. Also es wird echt spannend.
Was hat denn gestern beim 84-71 der Bayern gegen Göttingen außer der Tiefe des Kaders und der breiten Besetzung noch den Ausschlag gegeben?
Wenn das sie wissen, wenn sie Druck machen müssen gegenüber den Gegner, dass sie dann überlegen sind, dass sie ihr Spiel spielen können, schnell nach vorne und auch treffsicher treffen können.
Das ist natürlich ein Fund, mit dem sie absolut wuchern können, und dass sie dann mit 32 Punkten auch an die Spitze der Basketball-Bundesliga nach eben diesen 16 Spieltagen bringt. Ja, gucken wir drauf, was dann bei den Bayern natürlich noch ansteht, ist ja die Euroleague, und auch da halten sie sich ja ganz gut.
Ja, wobei ich glaube, es wird echt schwierig, nach und nach jetzt diese Kräfte besser einteilen zu können, beziehungsweise auch, scheint mir manchmal der Euroleague-Plan so irgendwie zu sein, wenn sich die Bayern gerade so eine kleine Phase eingespielt haben, wo sie Platz 8 oder Platz 7 sicher hätten, dann kommt der nächste Brocken auf einmal und dann stehen sie wieder auf Platz 9 da. Jetzt hätten sie irgendwie so einen kleinen heimlichen Gegner hinter sich, was der Spielplan betrifft.
Nun ist es natürlich auch so, dass in der Euroleague natürlich entsprechend auch hohe Qualität ist und von daher natürlich auch regelmäßig mal ein starker Gegner kommt. Wie viel Anlaufzeit braucht man denn, um in der Euroleague dann auch mithalten zu können und sich auch daran gewöhnen zu können, dass es eben dann zwischendurch aufgrund der Qualität auch immer mal wieder Nackenschläge gibt?
Ich glaube, du bist einfach finanziell zu sehr unterlegen, und da spielt es auch keine Rolle, wie viel Geld man jetzt in Deutschland hat. Ich glaube, das ist allgemein so. Weil du kommst ja aus dem Flieger raus, in die Halle und in den Flieger wieder rein fast. Du hast ja keine Zeit, wirklich jetzt irgendwie zu trainieren oder irgendwelche Systeme nochmal durchzugehen. Du guckst dir nur den Gegner im Video an, musst verstehen, ah, das ist der Schwachpunkt, musst ihn finden und gucken, dass du dein Spiel spielst. Und sobald du dich irgendwie dann dich auf das Spiel des Gegners eingelassen hast, hast du eigentlich schon wieder verloren, bei dem Konzept zumindest. Deswegen ist das bemerkenswert, wie die beiden das gerade so liefern oder leisten können. Aber wie vorhin eingesagt, es wird nicht leichter.
Also der Kader für die Bundesliga ist tief genug, da reicht das für Europa. Da müsste, um da dann auf Dauer auch noch weiter oben mithalten zu können, deutlich mehr investiert werden, sagst du?
Ja, zumindest ist bei uns die Leistungsdichte in Deutschland halt auch nicht so groß, was deutsche Spieler angeht. Sie verteilen sich ja auf irgendwie auf gefühlt 2-3 Mannschaften. Aber man müsste eigentlich, theoretisch müsste Bayern noch mehr angreifen, weil sie noch mehr deutsche Spieler integrieren können in das Spielsystem, die auch halbwegs auf Euroleague-Niveau sind. Sprich, Vogtmann wird jetzt vertragsfrei im Sommer, wäre garantiert ein interessanter Kandidat. Dann könnte man die Rotation auch tiefer besetzen und nicht nur mit ausländischen Spots, weil dann hast du diese Missgunst in der Bundesliga mit den 6 Amis, beziehungsweise 6 ausländischen Spots, und da spielt die dann in die Karten, weil dann müsstest du mir einen auf die Bank setzen, irgendwas auf die Tribüne setzen und der hat dann unter Umständen auch dann irgendwann keine Lust. Also das ist dann so ein schmaler Grat dann für den Trainer. Hm. Um das zu vermeiden, müsste man eigentlich bessere Deutsche in die Rotation integrieren.
Nun ist bei Bayern im Fußball, das wissen wir alle, das Ziel Europa, daran messen sie sich, Bundesliga, auch wenn es in dieser Saison ja momentan so aussieht, als wenn sie hinterherlaufen würden, werden es nicht ganz so wichtig. Wie würde das denn jetzt oder ist das im Basketball zu sehen? Strebt man da auch bei Bayern langfristig, mittelfristig bis langfristig eher in Richtung Europa oder ist da die BBL, ist da der deutsche Wettbewerb noch deutlich höher priorisiert?
Ja gut, in den nächsten 2 Jahren haben sie ihre Wildcard von der Euroleague. Dann könnten sie ja schon ein bisschen die Prioritäten auf den europäischen Wettbewerb verschieben. Aber ab Jahr 3 dann, also jetzt dann 2022, muss ja die Bundesliga wieder Priorität Nummer 1 auch wieder haben. Weil ja der Meisterspot kriegt ja den garantierten Euroleague-Platz dann. Und wenn du dann nicht Meister wirst, nur weil du wolltest, dass du in Europa weiterkommst, ist halt ein bisschen unglücklich dann.
Also ein Spaß.
Außer die BBL schafft halt bis dahin 2 Spots garantiert zu bekommen. Aber das vermute ich eher nicht.
Also ein schmaler Grat, auf dem da gewandert wird. Gucken wir weiter in der Tabelle. Gucken wir auf die EWE Baskets Oldenburg. Dass die auf Platz 2 stehen nach 16 absolvierten Spielen mit 26:6 Punkten, dass das der Verfolger der Bayern aktuell, der ärgste Verfolger sein würde. Hast du das vor der Saison in dem Ausmaß gedacht, vor allen Dingen auch nach 16 Spielen?
Ich hätte gedacht, dass eher Alba ängster Verfolger wird. Aber aufgrund, ich glaube, ihrer Ausgeruhtheit, keine europäische Belastung, sich jede Woche neu fokussieren können auf den Gegner, scheint ihnen doch irgendwie zugute zu kommen im Moment. Auch wenn die Rotation bei Oldenburg halt extrem dünn ist. Irgendwie wird ja die Mannschaft von 3, 4 Spielern getragen und von hinten kommt dann nichts mehr. Aber solange dieses Konzept ja irgendwie aufgeht, scheint das ja ein gutes Mittel zu sein. Aber ich glaube, in den Playoffs wird das dann schon ein bisschen anders sein. Wenn die Intensität steigt, wenn Mannschaften tiefer besetzt sind als Oldenburg, dann könnte das zum Verständnis doch relativ schnell die Lichter ausgehen.
Jetzt sagtest du, Alba Berlin für dich eigentlich der etatmäßige, natürlich zweite in der Bundesliga, beziehungsweise der erste Verfolger. Jetzt haben die allerdings erst im Spieltag 14, also die haben erst 14 Spiele absolviert, liegen damit 2 Spiele hinter den Bayern und auch Oldenburg, haben entsprechend auch nur 22 Punkte bisher sammeln können, aber immerhin 6 Minuspunkte angehäuft, genauso wie die Oldenburger. Der Spielplan und die Tabelle, die dadurch ein bisschen verschoben ist, die tragen natürlich auch dazu bei, dass so ganz aussagekräftig die Tabelle aktuell noch nicht ist.
Das stimmt allerdings. Und das ist halt das Traurige, weil man müsste eigentlich schon diesen Vergleich ziehen können oder irgendwas als Fan dürfen. Wo steht eigentlich jetzt wirklich jede Mannschaft? Aber das schafft ja irgendwie gerade die Bundesliga nicht wirklich. Aufgrund dieser 3 Hochzeiten, beziehungsweise mehrere Hochzeiten durch die europäischen Wettbewerbe und ihren eigenen Vokal, der auch extrem aufgebläht alles darstellen lässt. Weil sie wollen ja, dass bei jedem Spiel, Pokalspiel auch irgendwie auch keine Bundesliga-Spiel außenrum ist, damit man vollen Fokus auf diesen Pokalwettbewerb bekommt.
Macht es momentan nicht einfacher, die Tabelle auch einzuschätzen. In welchem Zusammenhang würdest du denn da jetzt Rasta Fechters Sturm auf Platz 3 sehen? Die haben 17 Spiele absolviert, also die haben die komplette Hinrunde jetzt schon hinter sich, haben 24:10 Punkte, also 10 Minuspunkte in diesen 17 Spielen dann auch angehäuft, aber sie stehen auf Platz 3. Das Erfolgsgeheimnis der Fechterer, zum einen, dass man sie noch nicht so gut kennt als Aufsteiger und dass sie vor allen Dingen mit ihrem Defensivkonzept wirklich zu punkten wissen, dass das etwas ist, wo sich die Gegner bisher überhaupt nicht drauf einstellen konnten.
Nee, ich glaube, es ist das, was du vorhin angesprochen hast. Das Defensivkonzept ist eher das Ausschlag, als jetzt, dass man den Gegner nicht kennt, weil ich denke, durch Videoanalyse und Ähnliches kann man schon Schwachpunkte des Gegners entdecken und dementsprechend auch agieren. Aber ja, dieses Defensivkonzept ist sehr, sehr stichhaltig, was Rechter da spielt. Macht auch sehr viel Spaß anzuschauen. Ich habe das Spiel gegen Bamberg angeguckt, das fand ich äußerst bemerkenswert, wie sie da agiert haben. Ja, das sollte man in der Rückrunde auch nicht unterschätzen. Und ich denke, desto mehr Spiele sie halt auch in der Rückrunde gewinnen, beziehungsweise auch für sich entscheiden können, desto mehr steigen auch die Chancen, dass sie auch die Playoffs erreichen. Und das wäre halt definitiv, ich glaube, ein großer Mannschaftserfolg.
Definitiv, mit dem Aufsteiger hätte damit oder beim Aufsteiger hätte damit wahrscheinlich kaum einer wirklich gerechnet. Aber dieses Defensivkonzept, wenn du sagst, man kann durch Videostudium natürlich auch Schwächen der Gegner ausmachen, ist das so brillant, dass es da keine Schwächen gibt? Oder warum kann keiner in diese vorhandenen Schwächen, wenn sie denn vorhanden sind, reinstoßen?
Ja, ich denke, man kann schon ihn reinstoßen, aber es ist halt, sobald der Gegner das auch wieder einen Tick anders spielt als in dem Spiel davor oder sich auch perfekt auf den Gegner sich einlassen kann, weil er auch hier wiederum die Schwächen kennt in seiner Offensive, dann ist das so eine Pattsituation. Und ich vermute, defensiv ist eher der Ober in dem Falle und Ober sticht unter und deswegen hat Fechter im Moment da so ein leichtes Überwasser.
Und damit stehen sie eben auf Platz 3 in der Tabelle aktuell vor solchen etablierten Kandidaten wie Alba Berlin. Gut, da haben wir gesagt, 14 Spiele haben die erst gemacht. Bose Bamberg auf 5, Medi Bayreuth auf 6. Auch die haben erst 15 Punkte absolviert. Auf Platz 7 die MHP Riesen Ludwigsburg. Die haben jetzt 18 zu 14 Punkte, die spielen, obwohl sie auf den Playoff-Plätzen spielen, aber auch eine eher durchwachsene Saison gemessen, auch an ihren vielleicht eigenen Ansprüchen.
Ja, das ist eine ganz normale Ludwigsburg-Saison. Das kann man so oder so interpretieren. Ich denke, letzte Saison war ja schon so eine gewisse Übersaison mit dem Top 4 in der Champions League, Platz 3 in der Liga. Und jetzt sehen wir halt so ein A-typisches John Patrick Basketball mittlerweile und C. Ich denke schon, dass es das ist auch das Niveau, wo Ludwigsburg sich auch selber persönlich auch einordnen möchte in kurz- oder langfristiger Situation, weil sie wissen, dass sie mit den oberen 3, 4, 5 Mannschaften nicht mithalten können. Einerseits etatmäßig, aber andererseits auch von der spielerischen Qualität her.
Und deshalb stehen sie auf Platz 7 aktuell, aber vor den Basketball-Löwen aus Braunschweig. Die sind Achter mit 18 zu 6, 16 Punkten. Und die Löwen Braunschweig, wenn wir uns an die letzte Saison erinnern, die waren ja eher im unteren Bereich der Tabelle angesiedelt. Wie sind sie auf Platz 8 aktuell auf den Playoff-Platz gekommen?
Ja, weil die hinteren Mannschaften Frankfurt, Würzburg oder auch Gießen heißen, die eigentlich ja Playoffs-Kandidaten wären. Und dadurch werden sie irgendwie ein bisschen leicht nach oben geschwemmt. Aber auch andererseits spielen sie auch einen schönen Basketball im Moment. Auch wenn ihre Stützen aus 2 überrangenen Amis besteht. Aber trotzdem ist es irgendwie, es ist anders als letzte Saison, was sie spielen. Es wirkt entfesselter, weil sie wissen, dass sie mit Frank Menz ihren Trainer nächste Saison nicht mehr vorhanden haben werden. Und dann wollen sie mal so ein kleines Abschiedsgeschenk vielleicht geben und sagen, wir schaffen das mit den Playoffs nur für dich als Trainer.
Kann natürlich auch ein bisschen psychologisch dann wertvoll sein, so eine Situation. Ja, du hast die Schwäche der Gegner dahinter angesprochen. Ulm, Gießen, Würzburg natürlich, Bonn, Frankfurt, die stehen zwischen den Plätzen 9 und 14, deutlich unter dem, was von den Mannschaften eigentlich erwartet war und was du auch in deinem Saisoncheck vor Start der BBL Saison erwartet hattest. Wo würdest du, wenn du global jetzt einfach mal auf diese Teams guckst, sagen, da liegen die Fehler? Was schaffen die in dieser Saison nicht umzusetzen, was sie normalerweise in den letzten Jahren eigentlich immer geschafft haben?
Ja, sie können einfach nicht ihr Spielkonzept durchdrücken. Sie sind ein bisschen berechenbarer geworden. Man weiß jetzt ungefähr, wie welcher Trainer spielt. Ja, es ist einfach, und diese Leistungsdichte ist extremst groß geworden. Deswegen haben wir auch so Mannschaften wie Fechter oder auch Braunschweig, die oben mitschwimmen können. Und dadurch gibt es auch leichte Verschiebungen in der Tabelle. Und das ist ja eigentlich positiv, wenn man es global betrachtet, weil desto mehr Konkurrenz zwischen 2 und 14 herrscht, desto besser ist auch für die Liga. Und dann ist die Liga auch breiter aufgestellt. Mhm. Und welches ist das Konzept, was wir meinen, das ist die beste Liga 2020 Europas, weil wir dann eine gewisse Leistungsdichte haben. Weil theoretisch kann dann jeder in die Playoffs rutschen aus der Liga, wenn du dementsprechend handelst und agierst. Und das können jetzt die Spanische Liga, Italienische Liga, Türkische Liga oder sonstige Ligen halt nicht wirklich mit dienen. Da hast du halt 3, 4 Mannschaften, die finanziell halt extremst reingebuttert bekommen und auch dementsprechend vorne in der Tabelle mitspielen. Und dann kommt halt lange nichts in so Niemandsland. Und vielleicht ist das Konzept, was sich die Liga ausgedacht hat. Und wir denken immer, es ist das der europäische Erfolg, der fehlt. Aber ich denke, es ist auch ein interessanter Weg, den die Liga da geht. Und ganz ehrlich, aus Fansicht würde ich das auch toll finden, wenn ich weiß, ja gut, wenn ich jetzt morgen verliere, kann ich abrutschen auf Platz 10. Wenn ich aber dann 2 Spiele wieder hintereinander gewinne, bin ich eigentlich potenzieller wieder drin mit plus 6 oder Platz 7 oder 5 oder je nachdem halt, wie es läuft. Ja. Ist halt eine gewisse Wundertüte drin. Also es hat so seinen Reiz ein bisschen.
Sportlich, also alles sehr offen. Wie ist denn das finanziell? Sind die Vereine da auch, die auch gerade diese Vereine, die wir eben angesprochen haben, die eben so ein bisschen unter den Erwartungen performen, finanziell ähnlich ausgestattet? Ist da auch kein großes Gefälle? Ist es da wie bei der sportlichen Leistung?
Gut, das Problem ist halt, dass wir immer zweierlei Grad messen müssen. Wir müssen Gesamtetat und Spieleretat betrachten. Und da ja jede Mannschaft sich, sagen wir mal so, finanziell anders strukturiert, ist das jetzt extrem ein schwieriger Vergleich zwischen diesen vier Mannschaften, die wir gerade genannt haben. Bei Bonn kommt ja dazu, dass die ihre Halle nicht bezahlen müssen, also haben keine Hallenmiete, weil die Halle ihnen gehört durch diese finanzielle Umstrukturierung, die sie vorgenommen haben. Dadurch haben die halt wiederum, belastet das nicht den Gesamtetat, dadurch könnten die theoretisch dann mehr in Spieler investieren. Dann haben wir Frankfurt, die sagen sich ja, Jugend forscht und setzen halt viel Geld in ihre Jugendarbeit rein. Dadurch gibt es dann unterschiedliche Verschiebungen, was ausländische Spots angeht. Das ist schwierig. Also Gesamtetat betrachtet, würde ich sagen, sind da die Ulmer eigentlich an der Spitze, was diese Vergleichsrechnung angeht. Und dann müsste eigentlich Bonn und Würzburg folgen und da schlusslich Frankfurt in der Rechnung. Aber wie gesagt, es ist schwierig zu sagen, da wir ja nicht wissen, wo investiert wird.
Aber auf jeden Fall muss man sagen, dass die finanziellen Möglichkeiten bei diesen Teams deutlich größer wären als jetzt beispielsweise bei Rasta Vechta.
Ja, das kann man definitiv, glaube ich, sagen. Weil Vechta hat sich eigentlich das Saisonstil gehabt, Klassenerhalt und nicht Playoffs.
Also mal gucken, wie weit sich Vechta dann von diesem Saisonziel entfernen kann, wann sie dann mal umplanen müssen, um sich dann vielleicht auch höheren Zielen zuzuwenden. Die Möglichkeiten sind ja auf jeden Fall gegeben. Dritter nach 17 absolvierten Spielen, aber wir müssen natürlich mal gucken, das haben wir mehrfach jetzt auch schon gesagt, dass die Tabelle, wenn sie denn einigermaßen gleich gestaltet sein wird, also alle Mannschaften annähernd die gleichen Spielzahlen absolviert haben, was sie dann aussagt. Dann werden wir euch natürlich auch wieder auf dem Laufenden halten, wieder in die BBL gucken, schauen, was sich dann entwickelt hat und wie, ja, das Rennen auch um die Playoff-Plätze sich weiter gestaltet. Das alles verfolgen wir natürlich hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Abonniert ihr am besten den Basketball-Feed, dann seid ihr immer auf dem Laufenden und ich sage vielen Dank an Daniel Wellmann.
Ich danke dir, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.